Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Marias. Grüß Sie, Marion Kuhl. Gertrud von Helfter, Botschaft von Gottes Güte an dich, das ist heute unser Thema. Am 17. November feiert die Kirche den Gedenktag der heiligen Gertrud von Helfter. Sie hat im 13. Jahrhundert gelebt. Sie war Ordensfrau im Kloster Helfter bei Eisleben. Gertrud zählt zu den herausragenden Frauen des Mittelalters und als eine der großen deutschen Mystikerinnen. Bekannt ist sie besonders durch ihre Herz-Jesu-Verehrung. Viele der Anrufungen der Herz-Jesu-Litanei finden sich schon in ihren Schriften. Ihre Botschaft ist so tief, dass es heute Bestrebungen gibt, auch sie zur Kirchenlehrerin zu erheben. Die Äbtissin Hildegard Brehm aus dem Zisterzienserkloster Maria Stern in Quicken bei Bregenz am Bodensee hat sich besonders mit Gertrud von Helfter befasst und ihre Schriften neu übersetzt. Sie hielt bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg einen Vortrag über sie mit dem Titel »Gertrud von Helfter – Botschaft von Gottes Güte an dich«. Sie hören jetzt diesen Mitschnitt.
Jetzt sage ich Ihnen noch, wie ich zu dieser Gertrud gekommen bin. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte und vielleicht führt es dann schon ein bisschen zu dieser Botschaft hin. Gertrud von Helfter ist unsere Ordensschwester, das wissen viele nicht. Das Kloster Helfter in der ehemaligen DDR, ganz in dem Zentrum der Reformation gelegen. Also heute gehört das Kloster Helfter gemeindemäßig zur Lutherstadt Eisleben. Also Geburtsort und Sterbeort von Martin Luther. Und in diesem Kloster hat die kleine Gertrud, wie ich sagte, noch genaueres über ihr Leben gelebt eben und hat als eine der großen Mystikerinnen der Kirchengeschichte nur einen Teil selber geschrieben, anderes haben ihre Mitschwestern aufgezeichnet und hat die Geschichte der katholischen Spiritualität sehr maßgeblich geprägt, muss man sagen. Vor allem sehr maßgeblich geprägt so von der Reformation an. Gegenreformation ist sehr stark, wenn man sagen will, gertrudisch geprägt. Das sieht man schon daran, dass also das Hauptwerk von ihr, nach der alten Übersetzung heißt es Gesandter der göttlichen Liebe. Ich habe mir bei der Übersetzung erlaubt, einen neuen Titel zu finden, der mir scheint, die Leute von heute besser anzusprechen scheint, und zwar Botschaft von Gottes Güte. Und das ist im 16. Jahrhundert innerhalb von 50 Jahren 5-6 Mal herausgegeben worden. Und damals hatten wir ja nicht so eine Buchindustrie wie heute. Also man sieht, es ist damals sehr, sehr verbreitet worden und hat sehr geholfen, den katholischen Glauben zu verinnerlichen. Also diese Sendung, Glaube allein und nur nach außen hin ist zu wenig. Wichtig ist, dass sich der Glaube nach innen wächst, das Herz erfüllt, das Herz froh macht, reich macht und vom Innen heraus dann zum Wirken nach außen anleitet und anregt. Und diese Gertrud von Helfter ist dann die zweite Welle, wo sie wieder sehr verehrt worden ist, war das 19. Jahrhundert. Wir haben zum Beispiel in unserem Kloster noch Berge von diesem Werk liegen. Und zwar aus dem Grund, weil es im 19. Jahrhundert anscheinend jede Schwester zur Professur überreicht bekommen hat, dieses Buch, so wie es ein kleines Brevier oder Vademecum oder wie man es nennen möchte, um jederzeit darin lesen zu können. Und diese Gertrud von Helfter, die also wirklich tatsächlich also eine wichtige Frau der Kirchengeschichte ist, meines Wissens auch die erste Frau, die im Mittelalter ihre persönliche geistliche Autobiografie in fließendem musikalischem Latein aufgeschrieben hat. Das war ja damals nicht so, dass das alle gekannt haben. Diese ist immer schon sehr geschätzt worden und wird von Mystikforschern sehr gelobt, das ist eine Perle der Mystik. Aber seit ein paar Jahren hat der Benediktinerorden, der Zisterzienserorden und der Trappistenorden haben sich zusammengeschlossen, aus dem Grund, weil alle drei Gertrud von Helfter als eine der ihren verehren. Und das ist, könnte man sagen, fast ein Glücksfall. Und zwar ist das deswegen gekommen, weil das Kloster Helfter ist, wenn man sagen möchte, der Ordenszugehörigkeit nach ein benediktinisches Kloster gewesen, da die Zisterzienser sich im 13. Jahrhundert nicht in der Lage gesehen haben, alle Klöster aufzunehmen, die damals aufgenommen werden wollten. Es war ein großer Boom an Klostergründungen im 13. Jahrhundert in der Frauenwelt und es sind also hunderte Klöster entstanden und unsere Väter, also bei den Generalkapiteln, haben gesagt, also wir können nicht alle diese Klöster seelsorglich betreuen. weil das war immer verbunden mit der Aufnahme eines Klosters. Man musste einen Beichtvater stellen, man musste einen Verwalter stellen und noch der Abt musste sich um Visitation und so weiter kümmern. Also drei Leute waren beschäftigt, kann man sagen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass auf einmal 10 Klöster um ein Männerkloster herum aufgenommen werden wollen, hätte das Klöster nichts mehr anderes zu tun gehabt, als die Frauen zu betreuen. Ne? Und aus diesem Grund haben sie dann gesagt, also wir können nicht alle Klöster aufnehmen, die das gerne wollen, aber wir erlauben allen, die das gerne wollen, nach unseren Statuten und Satzungen zu leben und in unserer Spiritualität. Und das Kloster Helfter war ein solches Kloster. Es ist also nachgewiesen, dass die Schwestern die Grauen Schwestern hießen, und graue Schwestern war im 13. Jahrhundert gleichbedeutend zu Zisterzienserin, weil die Benediktiner ja bis heute schwarz gekleidet sind. Und man sieht es auch daran, selbst wenn man das nicht gewusst hätte, dass der Autor, den Gertrud von Helfter am liebsten zitiert, der heilige Bernhard von Clairvaux ist. Also auch hier ist eine Affinität, kann man sagen, zum Zisterzienserorden da. Und vor diesen 3 Jahren hat dann das Generalkapitel der Trappisten zusammen mit unserem Generalabt beschlossen, dass es eigentlich jetzt Zeit wäre, Gertrud von Helfter zur Kirchenlehrerin zu erheben. Und sie haben dann sich so ein Komitee dafür gegründet, das sich dafür einsetzt, diese Causa vorzubereiten. Durchgeführt wird sie dann in Rom von der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen. Und dieses Komitee, da waren von allen 3 Orden Vertreter dabei. Und im Februar 2013 bekam ich dann ein E-Mail von unserem Generalabt, wo er mir geschrieben hat, bitte, bitte komm in dieses Komitee, die Frau, die Schwester, die als deutschsprachige Vertreterin dabei sein sollte, die ist ausgefallen aus verschiedenen Gründen und braucht man dringend jemanden. Also bitte, bitte komm. Naja, habe ich mir gedacht, gut, tue ich das halt und bin hingereist zu dieser Sitzung nach Rom. Und wie ich dann so gehört habe, worum es dabei genau geht, habe ich dann gesagt, aber das finde ich nicht sehr sinnvoll, wenn wir Gertrud zur Kirchenlehrerin erheben und die letzte lesbare Ausgabe ihres Hauptwerkes stammt aus dem Jahr 1876. So war es nämlich damals. Das ist diese Übersetzung in den schwarzen Büchern von Josef Weißbrot gewesen, an sich eine nicht schlechte Übersetzung, aber halt gerade nicht mehr das heutige Deutsch, wie man sich unschwer vorstellen kann. Und da ich gerade frei war, ich hatte gerade eine Übersetzung abgeschlossen, habe ich gesagt, also wenn der Wunsch besteht, übernehme ich das. Und haben gesagt, ja, na wunderbar, fang an damit. Und so habe ich eben 2012 damit begonnen, mit dem ersten Buch. Und diese Werke, die da stehen, das ist eben dieses erste Buch. Es gibt dann noch 3, das ganze Hauptwerk Lateinisch-Deutscher gibt insgesamt 4 Bände. Und als ich dann nach Hause gekommen bin von dieser ersten Sitzung dort, bekam ich einen Brief von einer Bekannten aus Deutschland, die dort ein kleines Bildungshaus betreut und eigentlich einen geschäftlichen Brief, wo es um verschiedene Fragen gegangen ist. Und dann hat sie noch gesagt, bei uns im Bildungshaus ist es üblich, dass jedes Mitglied jedes Jahr einen Heiligen so als Patron erhält. Und ich habe gerade noch so ein Bildchen übrig, ich lege dir auch eines bei. Und wer war die Heilige, die sie beigelegt hat? Gertrud von Helfter. Habe ich mir gedacht, sondern interessant, also ein bisschen eine Bestätigung von oben. Und dann, ein paar Monate später, im Sommer, da hatte ich schon fast das halbe Buch übersetzt, bekamen wir einen Anruf von Trier, der dortige Professor für Patrologie, bei dem eine unserer Postulantinnen Theologie studiert hat, macht gerade eine Fahrt im Bodenseeraum und möchte seine ehemalige Studentin besuchen. Ja, und er bringt noch einen Dominikaner mit, auch einen Patrologen, und er würde gerne mit der Äbtissin sprechen. Aha, habe ich mir gedacht, noch nie etwas von ihm gehört, aber mal horchen, was er gerne hätte. Und dann sagt dieser Pater zu mir, ja, wissen Sie, ich mache ihm so lange schon Vorlesungen in Patrologie, und deshalb weiß ich, dass es sehr wichtig ist, bei also inhaltsreichen Texten, dass man sie nicht nur in der Übersetzung, sondern auch in der Ursprache lesen kann. Das heißt, also konkret Lateinisch, Deutsch, weil wenn ich mit den Studenten das erkläre und meditiere, kann ich dann immer wieder mal sagen, so und jetzt schauen Sie mal zum lateinischen Text hinüber, da heißt so und so. Und so kann man die Aussage viel tiefer erfassen. Und jetzt hätte ich eine Frage an Sie. Ich habe doch gehört, Sie übersetzen lateinische Texte. Könnten Sie sich nicht darum kümmern, dass Gertrud von Helfter lateinisch-deutsch herauskommt? Habe ich gesagt, ich bin gerade dabei. Was? Keine Ahnung gehabt, nicht? Also ich habe mir gedacht, wenn das nicht eine Bestätigung von oben ist, dann weiß ich nicht, was also da noch kommen soll. Und das war eigentlich der Grund, warum ich jetzt die Ausgabe lateinisch-deutsch gemacht habe. Habe mir ein bisschen Mühe gemacht, einen Verlag zu finden, weil natürlich ist das nicht ein Bestseller, wo die Millionenauflagen nachher weggehen. Aber es ist, kann man sagen, ich glaube, das Deutsch ist gut lesbar, man bekommt es, zumindest habe ich das als Rückmeldung bekommen. Und für Leute, die sich tiefer beschäftigen wollen, kann man immer wieder mal zum Lateinischen hinüberschauen. Und warum das jetzt schon zu diesem Vortrag dazu gehört, ist das, weil ich ihn gemerkt habe und gespürt habe, es geht da nicht um eine wissenschaftliche Sache. Es geht nicht darum, dass halt die Gertrud, wie man vielleicht den Cicero oder ich weiß nicht was, oder Seneca oder Livius oder was das für lateinische Autoren gibt, halt auch herausgibt, vielleicht heute aus wissenschaftlichem Interesse, sondern hier geht es um eine aktuelle Sache. Hier geht es um eine Botschaft, die auch heute die Leute treffen kann, treffen soll und die auch heute etwas zu sagen hat. Und das ist auch der Grund, warum ich Vorträge über die heilige Gertrud gerne annehme. Das war auch der Grund, warum ich da jetzt gerne hergekommen bin, obwohl wir sonst meistens eigentlich keine Vortragsreisen machen, sondern nur im Kloster Selbstveranstaltungen anbieten. Weil ich mir denke, ich möchte dazu beitragen, dass diese Botschaft von Gertrud auch heute unter das Volk kommt. Dass die Menschen hören, was sie uns auch heute noch zu sagen hat. Und das ist jetzt mein Versuch in diesem Vortrag und es würde mich freuen, wenn es ein bisschen gelingt, dass Sie ein bisschen eine Ahnung haben, was uns Gertrud für unser ganz persönliches Leben mitgeben möchte. Deswegen habe ich auch den Titel formuliert, Botschaft von Gottes Güte für dich. Und zwar persönlich, für jeden Einzelnen persönlich. Es ist keine Massenbotschaft, wo man sozusagen vor Hunderttausenden sagt, sondern es muss jeden Einzelnen richtig im Herzen treffen, im Herzen erwischen, dann passt's. Wenn es nur so äußerlich ist, ist es viel zu wenig. Und jetzt steigen wir ein. Ursprünglich wurde dieses Kloster Helfter im Jahr 1258 besiedelt. Gertrud lebte von 1256 bis 1302 und sie ist schon als sehr junges Mädchen ins Kloster gekommen. Man sagt mit 5 Jahren. Und zwar ist sie dann natürlich nicht eingetreten, aber Sie wissen ja, für Frauen und junge Mädchen, wenn die eine gewisse Bildung bekommen wollten, war das damals die einzige Möglichkeit, sie in ein Kloster zu schicken, weil es gab ja keine Schulen und schon gar keine Mädchenschulen. Das sind ja Dinge, die wir erst seit der Aufklärung sozusagen haben. Das heißt, man weiß auch gar nicht, ob Gertrud von ihren Eltern hingeschickt worden ist oder, was vielleicht sogar eher wahrscheinlich ist, ob sie vielleicht ein Waisenkind war, das man im Kloster aufgenommen hat, weil sie eben alleinstehend war. Dafür würde sprechen, dass sie nicht sozusagen keinen Familiennamen hat. Weil Helfter ist ja nicht ihr Familienname, das ist ja nur der Ort, wo sie gewohnt hat. So wenn man sagen täte, die Susi von Augsburg, nicht so ungefähr. Nicht? Kind, das Gertrud von Helfter. Die ist also ab 1261 im Kloster gewesen, ist dort ausgebildet worden, war eine sehr begabte Schülerin, die als junges Mädchen den großen Ehrgeiz hatte, sich von keinem Mann an Gelehrsamkeit übertreffen zu lassen. Das ist der Grund, warum sie auch so fließend und gut Latein konnte und hat also nicht nur die weiblichen Fächer studiert, was man so üblicherweise Mädchen beigebracht hat, also Nähen und Flechten und Sticken und was weiß ich und Spinnen oder was man halt damals alles gemacht hat, sondern auch eben nicht nur Schreiben, Rechnen und so, sondern eben wirklich auch die 7 freien Künste, das war damals das höhere Studienprogramm und dann noch theologische Fächer, hat also alles die Gertrud gemacht mit einem blitzgescheiten Verstand und war also eigentlich ein bisschen eingebildet darauf, muss man sagen. Und das ist ganz wichtig, dass man das sagt, weil es ist auch deswegen wichtig, weil Gertrud ihre Botschaft nur erfüllen kann, wenn man merkt, sie war ein Mensch wie wir. Sie war nicht eine von den Heiligen, die schon bei der Geburt am Mittwoch und am Freitag nicht mehr getrunken haben und was weiß ich oder so, wo es sicher Legenden da gibt, sondern sie war ein sehr normaler, junger Mensch mit ihren Stärken und ihren Schwächen und ist als solcher von Gott gerufen worden und von Christus beschenkt worden. Das gehört ganz wesentlich zu ihrer Botschaft dazu. Dieses Phänomen Helfter, dieses Kloster hatte eine ganz große Bedeutung in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, weil dort zugleich 3 heilige Frauen gelebt haben. Die heilige Mechthild von Magdeburg, die viele von Ihnen vielleicht kennen, als eine auch der ersten, die in deutscher Sprache mystische Texte und poetische Texte verfasst hat. Die heilige Mechthild von Hackeborn, das ist ihre Lehrerin gewesen, die Leiterin der Klosterschule damals. Die ist auch sie hat nicht selber geschrieben, sondern die Mitschwestern und unter ihnen auch Gertrud haben ihre Botschaft aufgeschrieben und dann Gertrud von Helfta, also drei heilige Frauen, die bis heute bekannt sind, alle drei. Es war also ein sehr intensives Leben im Kloster und die damalige Äbtissin Gertrud von Hackeborn hat das Kloster auch sehr gut geführt und sich sehr bemüht darum, dass die Schwestern in jeglicher Hinsicht gebildet werden, sich entfalten können. Und deshalb war das ein geistliches Zentrum, kann man sagen, ohnegleichen. Aber man sieht nicht lange, 1342 bei kriegerischen Wirren ist es schon zerstört worden. Die Schwestern sind dann nach Eisleben gegangen und dann haben sie es versucht wieder aufzubauen, aber es war nachher immer eher ein Siechtum, kann man sagen. Und endgültig aufgehoben 1542 zur Zeit der Reformation. Ist ja klar, das war Kernland der Reformation. Wenn es die Stadt ist, wo Luther gelebt hat, konnte dort kein katholisches Kloster sozusagen überleben. Und dann, das muss ich Ihnen jetzt doch kurz sagen, die DDR-Zeit hat dieses Kloster Helfta als Remise für Agrarmaschinen überlebt. Das heißt, die Ruine ohne Dach und auch nur ein Teil des Gemäuers ist noch gestanden. Da hat man einfach Traktoren und solche Sachen, Pflüge und so hineingestellt, eine Plache drüber gezogen, damit es nicht nass werden und so. Es war dort eine Kolchose, einfach so ein Agrarbetrieb. Und dann, wie die seit der DDR allmählich zu Ende gegangen sind und man überlegt hat, wie man also diese Dinge neu, diese Regionen neu verwerten konnte, hat man gesagt, diese Ruine da, die ist ein reines Hindernis, weg damit, damit wir ein ordentlich zusammenhängendes Land haben und dort bauen wir dann ein Einkaufszentrum oder irgend so etwas. Nicht? Und man wollte es sprengen, das Kloster. Und interessant, die Kirche hatte ja in der DDR-Zeit nichts zu melden, auf die hätte man nicht gehört, aber Denkmalschützer sind dann gekommen und haben gesagt, was, eine Ruine aus dem 13. Jahrhundert, will man da einfach in die Luft sprengen? Nein, das geht nicht. Und es ist ihnen gelungen, diese Sprengung zu stoppen. Und dann war die Sache, naja, was tut man dann damit, wenn sie nicht gesprengt wird? Und dann nach vielen, eine ganze lange Geschichte ist am Schluss herausgekommen, begibt es der Kirche zurück und die sollen dort eben etwas machen. Und zuletzt eben haben sie dann gesagt, wir suchen Zisterzienserinnen, die das klösterliche Leben dort wieder beginnen wollen. Und haben dann die alte Bissin von Seligenthal in Landshut, Maria Assumpta Schenkel, gewonnen, die mit 6 Schwestern von dort dann 1999 das Kloster wieder besiedelt hat. Also wieder aufgebaut ist es von einem Förderverein unter der Leitung von Pfarrer Josef Hochenauer. Sie kennen ihn vielleicht oder haben seinen Namen schon gehört. Er sich wirklich sehr, sehr große Verdienste darum erworben hat. Und das allein ist auch wieder eine abenteuerliche Geschichte, wie das alles gelaufen ist. Und jetzt ist der Konvent dort, ungefähr sind so 13 Schwestern dort. Einige noch von den Alten, die von Seligenthal gekommen sind und auch etliche Jüngere, zum Teil auch aus verschiedenen Klöstern. Also sie sind, glaube ich, immer noch in der Phase der Gründung, muss man sagen. Dieses Zusammenwachsen ist schon eine Aufgabe, die ihre Zeit, seine Zeit braucht. So, ich habe Ihnen jetzt schon ein bisschen einiges gesagt vom Leben der heiligen Gertrud. Geburt, interessant, sie wusste, dass sie an Epiphanie geboren worden ist. Das Kloster aufgenommen. Begabte Schülerin und Studentin, habe ich Ihnen auch schon erzählt, eben. Und ich habe Ihnen gesagt, dass bei der Gertrud das Wissenschaftliche lange Zeit an der ersten Stelle gestanden ist, was nicht heißt, dass sie eine schlechte Ordensfrau war. Sie hat ihre Pflichten treu erfüllt, aber sozusagen ihr Herz hat der Wissenschaft gehört, kann man sagen. Das hat sich dann geändert, 1281, mit ihrer ersten mythischen Erfahrung, die ich Ihnen nachher noch genauer darlegen werde. Aufschreiben wollte sie von ihren Erfahrungen nichts. Das war für viel zu persönlich und viel zu privat, da das niederzuschreiben und möglich gar noch zu veröffentlichen, hat sie ihr ganzes Leben dagegen gekämpft. So eine heiligmäßige und treue Ordensfrau und Heilige sie war, da hat sie immer ihre Diskussionen mit Christus gehabt, ob sie das wirklich aufschreiben muss. Und ob das wirklich für die anderen bestimmt ist und hat wirklich nur im Gehorsam gemacht, muss man sagen. Also von sich aus hätte sie das nie getan. Sie war an sich im Kloster, hat sie nie eine besondere Funktion inne gehabt. Sie war im Skriptorium, also in der Schreibstube tätig, wenn man es bekannt. Das war auch der Grund, warum sie selber hat leichter schreiben können und auch für andere Mitschwestern. Und Bücher hat man ja abschreiben müssen und so. Sie wissen ja, damals hat sie keine Druckereien gegeben. Nicht? Wenn man ein Buch haben wollte im Kloster, musste man es abschreiben. Nicht? Und hat eine schöne Stimme, auch ein Grund fürs ihr musikalisches Latein. Und sie war Kantorin, eine zweite Kantorin noch. Aber dann schon die letzten Jahre ihres Lebens war sie oft krank und schwer krank. Also manche ihrer Aufzeichnungen reden auch aus diesem Zustand heraus und die sind auch deswegen nicht uninteressant. Weil das ist nicht ein Mensch, der irgendwo in den Höhen schwebt, sondern einer, der sehr mit beiden Füßen am Boden ist und auch weiß, dass es manchmal mühsam und schwer sein kann. Gestorben ist sie dann am 17. November 1302 wahrscheinlich. Jetzt dieses Buch, die Botschaft von Gottes Güte, das erste Buch, das in diesem Band auch drinnen ist, ist eine Lebensbeschreibung im Stil einer mittelalterlichen Hagiographie, wenn man sagen wollen, wie möchte. Das heißt, eine Mitschwester beschreibt das Leben der Heiligen, ihre Tugenden, ihre Vorzüge und so weiter. Ist nicht uninteressant, weil es sozusagen einen Blick von einer dritten Person irgendwie hineinbringt. Das zweite Buch ist dann das, was sie selber geschrieben hat, ihre geistliche Autobiografie, eben im Auftrag Jesu geschrieben hat. Und aus dem werde ich Ihnen dann einiges erzählen und vorlesen. Das dritte Buch, das als zweiter Band herauskommen wird, heuer im November wahrscheinlich, das sind so geistliche Erfahrungen in Form von Fioretti, habe ich es genannt. Das heißt, da sind so kleine Geschichtchen, oft nicht einmal eine Seite lang, wo sie irgendein Anliegen hat, eine Frage hat, ein Problem hat und das einfach vor Gott hinbringt im Gebet und die Lösung, die entweder da selbst klar geworden ist oder von Christus geoffenbart worden ist. Und sehr tiefsinnige Sachen oft dabei, sehr bildhaft. Das ist es überhaupt bei Gertrud, man muss sich einlesen, es ist ein sehr bildhafter Stil. Er hat den Vorteil, dass es ja viel tiefer geht. Etwas, was man mit Bildern sieht, prägt sich ja viel tiefer ein als so eine abstrakte Formulierung. Der Nachteil ist, dass unsere nüchterne Zeit sich erst dran gewöhnen muss. Nicht, also sehr leicht empfindet man dann das irgendwie überladen oder irgendwie kitschig oder was weiß ich. Ist es aber sicher nicht, aber es ist bildhaft. Das vierte Buch ist ein geistlich gefeiertes Kirchenjahr. Das beginnt im Advent und geht dann bis zum Fest aller Heiligen, das ganze Kirchenjahr durch, wie das Gertrud gefeiert hat und was sie dabei für Anregungen gehabt hat, für Erfahrungen gemacht hat. Ist sozusagen eine kleine Anregung, wie man das Kirchenjahr feiern könnte. Und das letzte Buch ist etwas dünner dann, das sind ihre Erfahrungen aus der Begleitung von anderen Menschen. In den letzten Jahren ihres Lebens, sofern sie nicht also selbst krank und an das Bett gefesselt war, hat sie dann eine gewisse Begleitertätigkeit entwickelt, dass viele Leute ins Kloster gekommen sind und sich von ihr haben beraten lassen, ihre Probleme, ihre Sorgen gebracht haben, so wie es eben auch heute noch ist, wo geistliche Zentren sind. Und wie Gertrud mit ihm umgegangen ist, welche Ratschläge sie weitergegeben hat und so, das ist da in diesem fünften Buch drinnen. Und das Ende des letzten Buches ist dann der Tod der heiligen Gertrud. Unser jüngster Zuhörer hat, glaube ich, ein Problem. Jetzt erzähle ich Ihnen ein bisschen etwas aus dem zweiten Buch, aus der geistlichen Autobiografie, vielleicht so eine kurze Einführung über die ersten 7 Jahre ihres mystischen Lebens, die Erfahrungen, die sie gemacht hat und die sie selber in diesem Buch beschreibt. Und dann erfolgt hier in dieser Präsentation die Folgerungen, die für uns daraus möglich sind, die wir daraus für unser Leben ziehen könnten, wenn wir wollen, sozusagen. Bisschen aufbereitet. Aber zuerst sage ich Ihnen eben, wie sie es einmal niederschreibt und wie sie es erfahren hat. Sie erinnern sich, 1281 hat sie ihr erstes mystisches Erlebnis gehabt. Das war für sie völlig überraschend und auch deswegen völlig überraschend, weil die Zeit vor diesem Erlebnis, die letzten Wochen und die letzten 2 Monate für sie eine richtige Krisenzeit waren. Sie also als die strahlende Studentin hat auf einmal gemerkt, dass irgendwas nicht mehr so funktioniert. Und sie ist innerlich in Verwirrung geraten, in Dunkelheit geraten, hat nicht mehr recht gewusst, wie sie es weitermachen soll. Eine richtige Krise, wie man so sagt. Und da ist sie dann am Abend des 26. Januars 1281 Sie weiß noch genau den Augenblick, sie ist in den Schlafsaal gekommen, wie es damals üblich war in den Klöstern, hat eine ältere Schwester gegrüßt, die ihr gerade entgegengekommen ist, und plötzlich sieht sie Christus. Und sie kennt ihn, also wie ein strahlender, sympathischer junger Mann ist er vor ihr und sagt ihr: Warum verzehrst du dich in Trauer? Hast du denn keinen Ratgeber, da der Schmerz dich erneuert hat? Ein erstes interessantes Vers hier: Hast du keinen Ratgeber, da der Schmerz dich erneuert hat? Wir sehen hier Krisenzeiten, die es im Leben kommen, unvermutet kommen oft oder durch äußere Ereignisse kommen, haben normalerweise ihre geistliche Bedeutung. Es ist eine Vorbereitung für etwas, da arbeitet Gott an uns. Der Schmerz hat sie erneuert. Es war also kein Zufall, dass sie vorher eine Krise hatte. Und dann sieht sie eben diesen Christus hier stehen und möchte zu ihm hin, weil es ist so, die Sehnsucht und die Liebe sie so erfasst. Und da sieht sie aber, sie kann nicht zu ihm hin. Zwischen ihr und Christus ist eine hohe Mauer, eine Hecke mit spitzen Dornen und Stacheldraht und allem Möglichen da. Sie schafft es nicht, dahin zu kommen. Das tut ihr unheimlich weh, das ist für sie sehr, sehr schmerzlich. Und da nimmt er sie und hebt sie darüber und sagt: Ich will dich berauschen mit der Freude meiner göttlichen Wonnen. Er nimmt sie einfach und hebt sie darüber. Ich glaube auch hier wieder etwas, ich fasse dann später noch zusammen, etwas sehr Wichtiges. Es gibt Dinge, es gibt Situationen im Leben, es gibt Dinge, die können wir nicht durch unsere eigenen Bemühungen und auch nicht durch unsere eigenen Leistungen meistern. Können wir uns noch so sehr anstrengen, wir schaffen es nicht. Aber wenn wir uns Gott anvertrauen, kann es sein, dass er eine Lösung weiß. Er weiß sogar sicher eine. Und sie kann vielleicht das ein oder andere Mal auch sein, dass er einem in irgendeiner Form über die Mauer drüber hebt und dass es dann auf der anderen Seite besser weitergeht. Sie hat dann die Erfahrung gemacht, die auch sehr interessant ist. Sie sagt, bis dahin war das klösterliche Leben für sie eher mühsam gewesen. Sie hat also keine besondere Freude daran gehabt. Und dann sagt sie, von dem Augenblick an war alles anders. Vorher, weil es ist für sie alles, was früher mühsam und schwer war, das klösterliche Leben und so weiter, ist dann auf einmal für sie eine Freude gewesen. Und sie hat es nicht mehr als Last empfunden, die sie kurz zuvor als noch für unerträglich gehalten hatte. Und von da an hat sich ihr Leben verändert, aber auch Schritt für Schritt, auch das ist wichtig. Auch wichtig die Ausgangsposition von Gertrud. Diese 26 Jahre alte Frau war keine Heilige. Sehr, sehr wichtig, nicht? Sie ist berufen worden als ein sehr normaler, junger Mensch. Als ein Mensch mit seinen Vorzügen und seinen Schwächen, wie wir alle. Sie hat nichts vorher leisten müssen, damit sie erwählt wird, damit sie berufen wird. Es ist reines Geschenk von oben. Er hat sie zuerst geliebt. Und alles, was sie dann im Laufe ihres Lebens getan hat, ist nichts wie Antwort gewesen auf diese erste Gnade. Eben, und sie schreibt selber, sie hat einen Weg gemacht. Das ist auch nicht von heute auf morgen gegangen. Das hat Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte gedauert. Wie wichtig und auch wie tröstlich. Sie schreibt selber, das war ein Auf und Ab, so wie es bei jedem Menschen ist nachher. Also nicht eine Erfolgsstraße ohne Schwierigkeiten und ohne Kurven. Sie begann, hat sie gesagt, was für sie ganz, ganz neu war. Sie hat auf einmal gemerkt, dass ihr Leben auch eine Innendimension hat. Sie hat auf einmal gemerkt, dass ihre Seele innen sich da ist, dass es da einen Raum gibt, in dem man sich nach innen zurückziehen kann, den man entwickeln kann, den man pflegen kann. Dass es da sozusagen wie so eine innere Zelle gibt, die man sich suchen kann, um dort Gott zu begegnen. Das war für sie völlig neu. Und sie schreibt selber: Vorher hatte ich mich so wenig um mein Inneres gekümmert, wie um das Innere meiner Füße. Das ist ein sehr etwas drastischer Vergleich hier. Hat sie vorher überhaupt nicht gewusst. Und von da weg hat sie dann begonnen, die Innerlichkeit zu pflegen. Das heißt, das Auge nicht nur nach außen zu wenden, auch das klösterliche Leben nicht nur äußerlich zu befolgen. Sie schreibt zu Beginn: Ich war im Turm meiner Perfektion gefangen. Das heißt, sie hat offensichtlich die Vorschriften gut erfüllt. Man hatte nichts vorwerfen können, dass es nicht recht gemacht hätte. Aber es war äußerlich. Das Innere war noch nicht dabei. Und da, von da weg hat es begonnen, auch nach innen zu gehen. Und so wird sie dann allmählich von Gott geführt und vorbereitet. Sehr wichtig für sie ist dann immer wieder die Feier der Eucharistie und die Heilige Kommunion. Sehr wichtig für sie. Sie sagt, an diesen Tagen hat sie richtig gespürt, dass sie so einen richtigen Schubs innerlich bekommen hat. War ja damals noch nicht üblich, täglich zu kommunizieren, aber für sie immer ein richtiges Erlebnis, wenn das möglich war. Und dann ein sehr tiefes und schönes Erlebnis, etwa ein halbes Jahr später, im Frühling, zwischen Ostern und Pfingsten, wenn alles grünt und blüht, ist die heilige Gertrud hinausgegangen an einem Sonntagmorgen und hat sich an den Teich gesetzt. Die, die schon in Hälfte haben, wissen, bis heute gibt es dort mehrere Teiche. Das ist also ein sehr feuchtes Gebiet und ein Teich heißt heute Gertrudenteich, ein anderer heißt Schafsteich. Man weiß nicht genau, welcher Teich das ist. Es kommt dann ein oder beide sogar ein Bild. Aber jedenfalls an diesem Teich ist sie gesessen, hat sich einfach gefreut. Das Grüne, die Blumen, die Vögel, das Wasser ist also wirklich sehr idyllisch gewesen. Und hat überlegt, na was fehlt mir jetzt eigentlich noch, um das Glück vollkommen zu machen? Hat sie sich gedacht, ah, ein Freund an meiner Mitte, mit dem ich so alles teilen kann. Man sieht, das war so eine natürliche junge Frau, nicht? Sie wünscht sich einen Freund an der Mitte. Wundert mich für eine Ordensfrau, dass sie das so aufrichtig niederschreibt. Und dann hat sie so weiter darüber nachgedacht und hat gesagt, ja, und wenn ich jetzt auch, wenn mein Leben sich so entfaltet und so ins Blühen kommt, wieder die Vögel, die Blumen, das wäre doch wunderbar. Dann wäre ich wirklich eine Wohnung für Gott, wenn mir das gelingen könnte. Und am selben Abend sagte sie, sie schreibt dann nieder, mit diesen Dingen beschäftige ich mich an diesem Tag. Und als ich am Abend vor dem Schlafengehen mich kniend dem Gebet widmete, kam mir plötzlich jene Stelle des Evangeliums ins Gedächtnis. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Dabei spürte mein Herz aus Lehm, dass du angekommen und in ihm gegenwärtig warst. So kurz, mit einem kurzen Satz beschreibt sie da eine Gnade, die ihr ganzes Leben geändert, verwandelt hat. Die Monate vorher waren Vorbereitung, Entdeckung des eigenen Inneres und da kann man sagen, da ist dann Gott spürbar eingezogen. An sich gegenwärtig ist er in jedem Menschen durch die Gnade der Taufe, in jedem, der mit ihm verbunden lebt. Nicht, aber hier hat sie es zum ersten Mal innerlich gemerkt, gespürt, dass er da ist. Und sie sagt, die große Gnade ist es gewesen, dass dieses innere Spüren der Gegenwart Gottes ihr erhalten geblieben ist durch ihr ganzes Leben, obwohl sie keineswegs jetzt nicht mehr treu und brav, also brav war, sie hat nie was furchtbar Böses getan, aber sie schreibt selber, ich war sehr nachlässig. Ich habe diese Gnade empfangen und habe mich gefreut darüber, aber ich habe das nicht, weiß ich, wie gut gepflegt. Gertrud ist eine unheimlich aufrichtige Frau. Also da steht sicher also nicht schön von Schönfärberei und so drinnen, sondern sehr klar auch ihr Auf und Ab und auch ihre menschliche Schwäche und ihr menschliches Versagen. Sie schreibt, ich lese Ihnen wörtlich vor, also selbst wenn ich im Geist umhergeschweift bin und mich mit allen möglichen Zweifelhaften vergnügt habe, wenn ich dann nach Stunden oder leider nach Tagen oder, oh weh, ich fürchte sogar nach Wochen, in mein Herz zurückgekehrt bin, so habe ich dich immer sogleich angetroffen. Das heißt also, es hat gedauert seine Zeit, bis sie das leben konnte, bis sie innerlich so weit war und auch, dass sich das eingeübt, angewöhnt hat, bis ihr Gott wirklich so wichtig geworden ist, dass bei ihm sein für sie das Mittelpunkt ihres Lebens war. Und sie schreibt dann auch, einmal vor allem 11 Tage hindurch habe ich deine Gegenwart überhaupt nicht gespürt, weil da habe ich mich zu sehr an weltliche Geschwätz beteiligt, habe mit Mitschwestern getratscht und alles Mögliche und so und habe also ganz auf dich vergessen. Und sie schreibt dann noch, und jetzt merke ich erst, ich habe nicht einmal gemerkt, welchen Schatz ich da verloren habe. Ich erinnere mich nicht, dass ich mich zurückgesehnt habe danach, ja, dass es mir überhaupt nur abgegangen wäre. So verblendet war ich, so schreibt sie nachher. Ich lese Ihnen das vor, damit Sie sehen, es ist sehr normal bei Gertrud zugegangen. Es ist ein Weg mit vielen Stufen gewesen und sie hat so gemacht, wie viele von uns oder wir alle immer wieder, zwei hinauf, eine hinunter, drei hinauf, zwei hinunter. Hoffentlich immer noch mehr hinauf als hinunter, kann man nur hoffen. Eben, und dann so ist ihr Leben, also ein mehr und mehr, ein nach innen gewandtes geworden. Und etwas, was für sie dann auch wieder eine ganz neue Erfahrung war, sie hat gemerkt, diese Erfahrung der Nähe Gottes, seiner Güte, seines Erbarmens, seiner Liebe, dass er ihr so treu ist, dass er sie nicht im Stich lässt, dass er immer eine neue Chance gibt und nicht sagt, also müsst ihr viel zu wenig, bist ein schlechter Kandidat, ich suche mal den Besseren oder so, nicht? Sondern immer noch bei ihr geblieben ist. Das hat sie innerlich dazu gebracht zu lieben. Die Dankbarkeit, die Freude, das war ihr Motiv. Und sie schreibt wiederholt an ihren Stellen, wenn du mich so streng behandelt hättest, wie ich es verdient hätte, man hätte ja nicht keinen Vorwurf machen können. Wäre voll okay gewesen, du hättest das Recht gehabt. Aber es hätte mich nie zu dem gebracht, wohin deine Güte mich gebracht hat. Also deine erbarmende Güte, die hat mich geweckt. Die hat bei mir nicht Furcht geweckt, sondern Liebe und den Wunsch, freiwillig zu antworten. Und das ist es, worauf Gott wartet, auf die freie, liebende Antwort. Und dann ist es weiter. Gertrud war auch dann eine, die wie ihre Sehnsucht einmal entbrannt war, diese Sehnsucht der Liebe, sich auch selber im Gebet immer wieder darum bemüht hat, dass seine Gnade, seine Liebe sie immer mehr durchdringt. Und was bei ihr auch so wichtig ist, es war eine sehr persönliche Beziehung zu Christus. Das hat also nichts so mit so ganz allgemeinen Über-Ichs oder allgemeinen göttlichen Phänomenen zu tun, sondern das war Jesus Christus als Gott und Mensch sehr persönlich. Und deswegen hat sie auch eine sehr bewusste Beziehung zu Jesus, auch zu den Gekreuzigten und Auferstandenen gehabt. Und das hat sich dann auch gezeigt, dass sie eine Zeit lang jeden Tag ein Gebet gesprochen hat. Das Gebet ist also hier auch abgeschrieben, dass er ihr ganzes Herz mit seiner Liebe, mit seinen Wunden durchdringen möge, die Wunden als Zeichen seiner Liebe. Und diese Gnade hat sie dann auch empfangen, aber nur innerlich. Sie war also keine Stigmatisierte nach außen hin, sondern hat aber genau gewusst, dass ihr Inneres, ihr innerer Mensch, ihre Seele die Stigmata eingeprägt bekommen hat. Das hat sie so ganz deutlich erfahren und ihr Leben lang weitergetragen und sie hat es gepflegt, auch in einer besonderen Verehrung des Gekreuzigten und des auferstandenen Herrn. Aber hier auch wieder wichtig, wird dann später kommen, das ist nicht einfach so herbeigeflogen, sondern das hat sie sich in der Sehnsucht und im Gebet lang vorbereitet. Und auch noch etwas ist interessant, wenn man genau hinschaut, wo hat sie diese Gnade empfangen, diese ganz große und außergewöhnliche Gnade. Wenn man sich denken, vielleicht bei der Heiligen Messe oder bei der Anbetung oder vielleicht beim Chorgebet wenigstens oder so, keine Spur. Als sie im Refektorium saß und das Abendessen einnahm. Nicht? Also man sieht hier einerseits, wie Gottes Gnade alles, das ganze Leben begleitet, das ganze Leben durchdringt, aber auch wie sehr sie schon mit ihm verbunden war. Offenbar war sie beim Abendessen schon auch in Gedanken bei ihm. Nicht? Und hat nicht nur an 100 andere Sachen gedacht. Und dann sage ich Ihnen noch die nächste, im 5. Kapitel, die nächste große auch, außergewöhnliche mystische Gnade, die Liebeswunde, die auch manche andere Heilige und Mystiker empfangen haben, Teresa von Avila, Pater Pio, Therese von Lisieux und so weiter. Sie ist eine Gnade, die bekannt ist. Und auch hier wieder, Gertrud hat sich darauf vorbereitet, interessanterweise ohne zu wissen, dass das Gott mit ihr vorhat. Sie hat als eine Mitschwester darum gebeten, für sie zu beten, er möge sie mit seiner Liebe ganz durchdringen. Und das war dann nach 7 Jahre später allerdings erst, also man sieht, es braucht alles seine Zeit, die Antwort auf dieses Gebet, dass sie von diesem Liebespfeil, so steht jeder, was damit gemeint ist, durchdrungen war und deswegen die Liebe Christi und die zu ihm ihr ganzes Leben geprägt hat. Und was ich jetzt noch aus diesem Leben besonders hervorheben möchte, man kann darüber nachdenken, ja, was soll die Liebeswunde denn bedeuten? Ist sicher ein wunderschönes Symbol und man stellt sich vor, da ist dann die Liebe nur so gesprudelt und so. Das wird vielleicht stimmen, aber der Auftrag Jesu mit dieser Liebeswunde war ganz anders. Er sagt zu ihr, Hier sollen sich all deine auffallenden Gefühle sammeln, zum Beispiel alles, was du an Entzücken, Hoffnung, Freude, Schmerz, Furcht und sonstigsten Gefühlen empfindest und in meiner Liebe ihren Halt finden. Das heißt, diese Liebeswunde soll der Ort sozusagen sein, wo alles, was sie gefühlsmäßig beschäftigt, zum Beispiel der frohe, schmerzliche, ängstigende, alles ist hier aufgezählt, soll sie dorthin bringen und in der Beziehung zu Christus, in der Liebe zu ihm ordnen, wandeln lassen. Also ein sehr tiefer und schöner Auftrag. Auch etwas, was es wert wäre, darüber nachzudenken, die Gefühle vor Christus zu bringen und von ihm ordnen, wandeln lassen. Es kommen folgend dann noch weitere Gnaden, die sie immer tiefer in die Vereinigung mit Christus hineinbringen, dass die immer lebendiger und immer tiefer wird. Aber das kann ich Ihnen heute nicht alles mehr vorlesen. Wenn Sie es interessiert, müssen Sie es selber lesen. Aber jetzt möchte ich Ihnen eben noch die Folgerungen vorstellen, die ich glaube, die man daraus ziehen kann für unser Leben. Erste Botschaft, die Gott Gertrud an uns, an mich, an dich hat, erste Erfahrung. Gottes Güte verlangt von dir keine Vorleistung, hat Gertrud so deutlich erfahren. Sie war keine Heilige, sie ist erst heilig geworden als Antwort auf sein Geschenk. Und er beschenkt uns völlig unverdient, ohne dass wir dafür etwas leisten müssen. Die zweite Erfahrung, Gott selber sieht und führt dich. Er hebt dich über dich hinaus, wenn du dich aufrichtig danach sehnst. Etwas ganz Wichtiges, was bei Gertrud eben durch die erste Erfahrung geschehen ist, ihre Sehnsucht ist geweckt worden. Vorher war das Religiöse für sie eigentlich Pflichterfüllung, nicht brav alles machen. Aber dann die Sehnsucht nach seiner Liebe, nach seiner Nähe, nach der Gemeinschaft mit ihm, hat sie dann gezogen und seine weiteren Gnaden waren die Antwort auf diese Sehnsucht. Gott führt dich in ein Leben in Fülle. Er will dich glücklich sehen, nicht dir das Leben schwer machen. Eine erstaunliche Botschaft für Gertrud gewesen. Anfang war das klösterliche Leben für sie sehr mühsam. Sie hat es getan, aber es war eher Leistung, die sie vollbringen musste, eben damit Gott ja zufrieden ist. Und dann hat sie gesehen, Gott will es ganz umgekehrt. Er führt dich in ein Leben in Fülle und er will dich beschenken, dich froh und glücklich machen. Und auf diese Weise weckt er deine Liebe und deine Antwort immer neu. Vierte Erfahrung, habe ich Ihnen auch schon erzählt. Der Weg zur tiefen Begegnung mit Gott geht nach innen. An einen Ort, von dem die meisten Menschen bis heute und auch heute keine Ahnung haben. Sie wissen, die Tendenz unserer Zeit geht ganz nach außen hin, immer mehr und mehr nach außen hin und dadurch immer mehr Ablenkungsmanöver, auch immer leichter. Man hat immer mehr Möglichkeiten, sich zu zerstreuen, interessantes Wort, statt sich zu sammeln. Gerade das Gegenteil eben. Während, wenn man wirklich Gott sucht, müsste man das Gegenteil tun, sich sammeln. Fünfte Erfahrung. Das Ziel deines Lebens ist die Vereinigung mit Christus, eine tiefe, intime, personale Lebensgemeinschaft von Herz zu Herz. In ihren Werken kommt öfters das Herz Gottes, das Herz Jesu vor und in einer Weise, die, glaube ich, vielleicht für Menschen unserer Zeit mehr ansprechend ist als das von der heiligen Margareta Maria Alacoque. Für sie ist das Herz Jesu einfach Symbol seiner ganz persönlichen Freundschaft und Liebe. Man verehrt nicht ein Herz, sondern man begegnet ihm wirklich von Herz zu Herz. Und ich glaube, dass das heutige Menschen ohne Schwierigkeit verstehen, weil Herz gerade auch für unsere jungen Leute durchaus etwas ist, was ihnen was sagt. Sechste Erfahrung. Die Frucht von Gottes gütigem Wirken ist eine abgrundtiefe Dankbarkeit, Liebe und unablässiger Lobpreis. Ferner eine aufrichtige Demut. Sehr interessant auch die Demut der Heiligen. Demut der Heiligen bei ihr, auch das ist nicht etwas, was sie sich einredet, dass sie nichts ist und nichts kann. Das ist ja eine oft sehr hausgemachte und sehr oberflächliche Sache. Sondern bei Gertrud diese Erfahrung von Gott, der so groß ist, so unverdient, beschenkt zu werden, so viel Geduld, so viel Verständnis zu erfahren, immer wieder auch liebevoll korrigiert zu werden, nie streng oder hart. Das macht demütig. Das zeigt einem, wo man wirklich ist und wo man steht und wie klein man ist und wie klein auch die eigene Liebe ist im Vergleich zur Liebe Gottes. Man muss irgendwo verstehen, es ist beim Lesen unter Umständen fast ein bisschen übertrieben scheinend, wenn Gertrud immer redet, wie sie doch klein ist und armselig ist und so. Aber das war ihre aufrichtige Erfahrung dieses Wissens. Ich bin ein Nichts vor diesem so großen und gütigen Gott, der mich so unverdienterweise beschenkt. Gottes Pädagogik ist eine Pädagogik der Liebe. Durch sie erreicht er weit mehr als durch strenge Drohungen und Strafen. Eine Erfahrung, die ich Ihnen schon gesagt habe. Und die Gertrud nicht nur einmal, sondern mindestens zwei, wenn nicht noch öfters, Male in ihren Schriften festhält. Man versteht es auch. Durch Drohungen und Strafen erreicht man Furcht, mehr nicht. Ist ja auch beim staatlichen Gesetz so, nicht? Man fürchtet sich vielleicht, dass man zu schnell fährt, aber man tut es nicht aus Liebe, dass man die Geschwindigkeit einhält, nicht? Man will halt nicht Strafzahlen, nicht? Sozusagen ist Drohungen und Strafen bewirken Furcht. Aber Liebe erreicht man nur durch Liebe. Eine achte Erfahrung. Trotz aller unverdienten Gnade geschieht Gottes Wirken nicht ohne Mitwirkung des Menschen. In Offenheit, Vertrauen und Sammlung. Wir haben gehört bei der heiligen Gertrud, die Sammlung, das war für sie ein Weg, der jahrelang gegangen ist. Dieses Lernen, sich nach innen wenden, in innen sich sammeln, seine Aufmerksamkeit nicht nach außen zu verlieren. Ein Weg mit Auf und Ab, wie wir gehört haben. Dann, sie hat um diese Gnaden gebetet, lange, beharrlich gebetet. Sie hat sich danach gesehnt, ohne zu wissen, was Gott daraus machen würde. Nicht? Einfach, sie war offen dafür, sie hat vertraut und sie hat sich bereitet dafür. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Offenheit, Vertrauen und Bereitschaft. Wenn das da ist, wirkt Gott alles, was er schenken möchte, im richtigen Augenblick. Neunte Erfahrung. Die wahre, beständige und glühende Liebe ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Er schenkt sie dem, der beharrlich darum bittet, wie Gertrud von Helfter. Zehnte Erfahrung. Allmählich wird das ganze Leben vom Bewusstsein der liebenden, sich schenkenden Gegenwart Gottes durchdrungen. Außergewöhnliche Phänomene lassen nach. Sehr interessant in diesem Sinn, das 17. Kapitel des ersten Buches, das nicht Gertrud selber geschrieben hat, sondern ihre Mitschwester, darin berichtet sie etwas, was viele Leute, wenn sie Mystik hören, sich völlig falsch vorstellen. Die stellen sich vor, wenn jemand einmal von Gott mystische Gnaden bekommen hat, dann wird es immer größer und immer toller und immer wunderbarer und immer außerordentlicher. Man hebt immer mehr ab sozusagen, bis man am Schluss dann irgendwo da oben schwebt. Nein, bei der Gertrud war es ganz anders. Sie hat mystische Gnaden gebraucht, um sich auf den Weg zu machen. Sie sagt in großer Demut, ohne sie wäre ich vielleicht nie aufgebrochen. Ohne sie wäre ich immer so eine durchschnittliche Ordensschwester geblieben, die halt mehr Wissenschaftlerin als Schwester eigentlich ist. Ich habe das gebraucht zum Aufrütteln, zum Motivieren, zum Wecken meiner Liebe. Aber wenn diese Gnaden ihren Zweck erfüllt haben, dann nimmt sie Gott zurück. Und zwar nicht, weil er uns nicht mehr liebt, sondern weil er sagt, das brauchst du nicht mehr, sondern jetzt ist deine Liebe gefragt im Glauben, im Alltag, in der sehr gewöhnlichen Umwelt deines gewöhnlichen Lebens. Glaube, Dankbarkeit, Liebe, das ist etwas, wo unsere Kräfte viel mehr geweckt, gefördert und gefordert werden, als wenn man mit außergewöhnlichen Gnaden irgendwo hat. Das heißt, Gertrud schreibt selber, unsere Mitschwester schreibt dann, später hat sie dann längere Zeiten gehabt ohne besondere Gnaden. Und am Anfang hat ihr Gott, wenn sie Fragen hatte oder Probleme von Menschen vor ihn gebracht hat, immer wieder gleich Auskunft gegeben. Mit der Zeit hat sie gar nicht mehr danach gefragt, sondern sie hat dann gelernt, nach innen zu horchen, zu beten, zu warten, einfach das Innere hören zu üben und dann zu merken, was sagt er mir, was spüre ich jetzt als Antwort. Sie hat also gelernt, das, was jeder Gläubige tun muss, wenn er Gott sucht, wenn er seinen Willen tut. Also wichtig, das Leben ohne besondere Phänomene in Glaube und Liebe, das ist nicht ein Nebenprodukt, was also sozusagen nicht wertvoll ist, sondern das, darum geht es eigentlich. Und alles andere soll einem hier auf Erden dazu vorbereiten. Erst im Himmel ist dann Anschauung von Angesicht zu Angesicht. 11. Erfahrung. Das Wachsen der Gemeinschaft mit Jesus nähert sich aus der liebenden Betrachtung des Lebens Jesu, besonders seines Leidens und Sterbens für uns. Und so wird der Mensch, sie hat auch gemerkt, das macht etwas an ihr, wenn man oft Jesus als den Gekreuzigten auch seinen Leidensweg meditiert, so werden wir auch selber bereit und fähig zur Leidensnachfolge, hat Gertrud gebraucht, weil sie dann viele Jahre krank war und auch immer wieder die Hoffnung gehabt hat, ach, wenn ich nur wieder gesund wäre, ach, was könnte ich doch dann alles tun und wie wichtiger wäre es doch, dass ich jetzt auch im Chor stehe und nicht im Bett liege. Alle diese Dinge, die alle Kranken wahrscheinlich kennen. Nicht? Und sie immer wieder schmerzlich hat lernen müssen, für dich ist das, was jetzt dran ist, was Gott jetzt von dir will und nicht das, was du dir vorstellst, was wäre, wenn und so weiter. Nicht? Und das Ja zu dem jetzigen Augenblick, wie er ist, war für Gertrud auch immer eine Schule, die ein Leben lang gedauert hat. Und sie hat aber dann auch erfahren, und das hat ihr Jesus immer wieder gesagt, jedes in Liebe getragene Kreuz führt aber zur tieferen Gemeinschaft mit Christus und somit letztlich zur Freude, zur österlichen Freude dann. Nicht zu einem billigen Vergnügen, sondern zu einer Freude, die von innen kommt. Ja, so sehen Sie jetzt, es gibt eine ganze lange Reihe, was man von Gertrud mitnehmen kann. Und zuletzt schreibe ich Ihnen hier noch die Verheißung auf, die an die heilige Gertrud von Christus ergangen worden ist und die sicher auch ein Grund dafür war, dass man ihre Schriften sehr hochgehalten und gepflegt hat. Findet man im Prolog des ersten Buches. Wenn jemand mit Hingabe und im Streben nach geistlichem Fortschritt in diesem Buch liest, werde ich ihn an mich ziehen, dass er sozusagen an meiner Hand darin liest. Ich werde ihn selber als Gefährte begleiten. Darüber hinaus will ich ihm den Atem meiner Gottheit einhauchen, sodass er in seinem Inneren durch meinen Geist erneuert wird. Eine wunderbare Verheißung. Und hier ist gemeint natürlich, sie sagt bewusst, wenn dieses Buch liest mit Hingabe und im Streben nach geistlichem Fortschritt, also nicht wie man einen Roman schnell verschlingt, sondern wer da wirklich das Buch der Meditation des Lebens pflegt und versucht, selbst diesen Weg zu machen, der heiligen Gertrud geschenkt worden ist. Der wird auch seinen Weg geführt werden, nicht in der heiligen Gertrud, wird nicht alles gleich sein, klar, aber diese wesentlichen Schritte von außen nach innen, von innen zur Erfahrung der Gegenwart Gottes, von der Erfahrung des Beschenktwerdens zur liebenden Antwort, zur persönlichen Freundschaft, Gemeinschaft, des Lebens, des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung, das wird jedem dann geschenkt werden. Auf der Weise, wie es für ihn passt. Und vermutlich ohne außergewöhnliche Phänomene, aber genauso tief und genauso wirklich und genauso fruchtbar wie bei der heiligen Gertrud. Das ist noch ein abschließendes Bild in der neuen Gertrudskapelle. Christus und Gertrud. Sie haben miteinander ein Herz. Das ganz von Herz zu Herz, Herz an Herz, Herz im Herz. Ich danke Ihnen.
Das war ein Vortrag von Äbtissin Hildegard Brehm aus dem Zisterzienserkloster Maria Stern in Quicken bei Bregenz am Bodensee. Wenn Sie den Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können einen Mitschnitt bei Radio Horeb bestellen unter der 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org. Dann können Sie auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt, sich selber die Sendung herunterladen. Informationen zu den Büchern, die genannt werden, finden Sie im Informationsfeld zu dieser Sendung unter www.horeb.org. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Gertrud von Helfter. Als ich mich am Abend zum Gebet niederkniete, dachte ich plötzlich an die Worte des Evangeliums. Wer mich liebt, der hält sich an mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Da fühlte mein Herz, dass du angekommen und in mir gegenwärtig warst. Soweit Gertrud von Helfter. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.